irgendwas müssen wir nochmal erfinden mit diesem Headset, dass mir das nicht dauernd wegrutscht. Das ist ein bisschen ungemütlich. Vielleicht schaffen wir uns doch nochmal ein zweites an, was so ein Bügel auch links rüber hat. Dann rutscht mir das nicht dauernd ab. Der Oktober ist schon fast rum. Wahnsinn, ne? Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Ja. Weihnachten rückt näher. Aber ich will nochmal zurück an den Anfang des Oktobers. Am Anfang des Oktobers hatten wir auch so einen Anlass, der in jedem Jahr sich wiederholt. Nämlich, ja, was habe ich gehört schon oder noch nicht? Erntedank, genau. Grund zu danken. Und ich war ja nicht hier, um euch ein bisschen was zu erzählen, was mir so zu dem Thema eingefallen ist, und möchte euch nochmal mit hineinnehmen. Ich finde es mit Erntedank oft auch schwierig, wie auch mit Weihnachten, in einer gewissen Hinsicht. Wenn man einfach nur kommt und sich eine Predigt anhört, ist das alles gut. Aber wenn du dir überlegst, was mache ich denn dieses Jahr? Wenn du halt jedes Jahr Weihnachten hast und jedes Jahr Erntedank, ne? Das Thema an sich steht ja schon fest. Also Erntedank hat was mit Ernte und Danken zu tun und Weihnachten hat was damit zu tun, dass Jesus Mensch geworden ist, ob das nun am 24. war oder nicht, davon mal ganz abgesehen. Ja. Ich habe Gott gefragt, was möchtest du, dass ich der Gemeinde erzähle? Und der Bibeltext, der mir da in den Sinn kam, den möchte ich gerne mit euch zusammen anschauen. Erstmal. Und zwar, ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dass ihr das Lukas-Evangelium aufschlagt und dort ins 17. Kapitel hineingeht. Lukas 17. Und im Grunde habt ihr die Geschichte schon gehört, ich lese sie aber nochmal vor. Ich lese ab Vers 11. Lukas 17, ab Vers 11. Und es geschah, als Jesus nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, da begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sagten und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, da sprach er zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, da wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme und fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen, zu Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortet und sprach: Sind nicht 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sie sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem einen Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Okay, das hat was mit Danken auf jeden Fall zu tun. 10 Leute krank, was auch immer das war, der Aussatz in diesem Zusammenhang, tun das, was sie machen, sie halten sich von den Menschen fern und irgendwo von ferne rufen sie dann Jesus zu, weil sie wohl schon erfahren haben, der kann was, mach uns gesund. Und Jesus sagt: Kein Thema, mache ich, zeigt euch den Priestern, sie werden geheilt. Aber nur einer kommt zurück, um sich zu bedanken. Damit stand erstmal so: Okay, Herr, ich habe schon mal in der Vergangenheit über das Thema gepredigt, aber ich dachte, da will ich gar nicht ran, weil offensichtlich ist was anderes dran. Und ich habe etwas gemacht, was ich gerne mache in so einem Zusammenhang. Deswegen brauche ich jetzt heute mal die Flipchart. Ich hoffe, ihr könnt alle soweit ein bisschen mitverfolgen. Da haben wir 10 Aussätzige. Aussätzige, nicht Ausschätzige und auch keine Leoparden. 10 Aussätzige. Und was ich gerne mache, ist, wenn ich nicht weiterkomme, dass ich erstmal, also ich sowieso bete und dass ich frage, Herr, was steht denn vor und nach dem Text? Und man kann irgendwo anfangen, aber ich habe für mich herausgefunden, das, was interessant ist, ist der unmittelbare Kontext dieses Textes. Und ich möchte gerne ab Vers 17, Vers 5 lesen. Also vorher ist noch, da geht es um Verführung und wer verführt, der muss sich quasi verantworten vor Gott und für den ist es auch um Vergebung. Und dann kommen die Apostel plötzlich an in Vers 5 und sagen, Herr, mehre unseren Glauben. Der Herr sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzel dich, pflanz dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Okay. Ich schreibe das schon mal auf. Lassen wir erstmal so stehen und dann geht der Abschnitt weiter. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm sagen, wenn er vom Feld hereinkommt, komm und leg dich sogleich zu Tisch mit mir. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir erstmal das Abendbrot und dann bedienst du mich erstmal, bis ich gegessen und getrunken habe und danach, dann sollst du essen oder trinken. Dankt der Herr etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, sollt ihr sagen, wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Gucken wir gleich weiter und dann schauen wir uns noch an, was steht hinter unserem Abschnitt, die nächste Begebenheit. Und als er, das ist also gleich nach der Geschichte mit den 10 Aussätzigen, Vers 20 und 21, als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes oder das Reich der Himmel, da antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen können, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, ja. Ich vermute, ihr habt jetzt erstmal genauso viele Fragezeichen im Kopf, wie ich sie hatte an dieser Stelle, oder? Oder ist euch schon alles klar jetzt? Ach Mensch, ja, ist ja logisch. Also hätte ich ja gleich auf die Idee kommen können, warum habe ich das nicht gleich gesehen, oder? Wer hat schon ein Ausrufungszeichen? Wer hat ein Fragezeichen? Oh, nur ein paar, die anderen wissen schon alles. Bei Ewart hat das funktioniert. Ewart, was mache ich falsch? Du warst hier und alle haben die Hand gehoben. Okay. Erstmal, wir gucken uns das erstmal noch an. Und das ist der eine Teil, es gibt noch einen zweiten Teil. Mehre unseren Glauben. Damit beginnt dieser ganze Abschnitt, der unmittelbare Zusammenhang dieses Textes. Wer möchte gerne, dass Jesus dein Glauben mehrt? Wer möchte das gerne? Ja, da gibt es noch ein paar mehr. Ich auch, auf jeden Fall. Wenn ihr, Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann sprecht ihr zu diesem Feigenbaum, nimm dich und wirf dich ins Meer und er wird das tun. Hilft euch das als Antwort? Stell dir vor, du fragst Jesus, sagst Jesus, hilf mir, mach meinen Glauben stärker. Und Jesus kommt mit so einer Antwort, fühlst du, hast du das Gefühl, jetzt weiß ich's, jetzt habe ich's begriffen? Erstmal nicht, ne? Also überhaupt nicht. Machen wir mal die erste Brücke. Es ist ganz spannend, diese Geschichte hier genau zwischen diesen beiden anderen Teilen zu haben. Diese Geschichte, um das schon mal vorwegzunehmen, ist die Erklärung für das und für das. Da sind 10 Aussätzige. Die gehen nicht mal zu Jesus hin. Die stehen in der Ferne. Wir haben andere Geschichten, wenn ihr Matthäus schaut, da kommt der Aussätzige und wirft sich vor Jesus nieder. Und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Und Jesus sagt, ich will, und fasst ihn an und sagt, sei gesund. Da bricht er alle Konventionen. Aussätzige dürfen nicht kommen, Aussätzige dürfen nicht berührt werden und Jesus bricht alles, was eigentlich damals Usus war und heilt ihn. Hier ist das eine andere Nummer, die stehen von weiter Ferne. Und Jesus zeigt ihnen, was es heißt, Vollmacht zu haben im Glauben. Weil er spricht nur ein Wort und sagt, geht hin, zeigt euch den Priestern. Kein Anfassen, kein gar nichts. Der macht nicht, lieber Vater im Himmel, das sind 10 Aussätzige, bitte heile sie, nichts. Sondern sagt einfach nur, zeigt euch den Priestern. Diese Art von Glauben wird im Lukas-Evangelium nochmal beschrieben, an einer anderen Stelle. Und zwar im 7. Kapitel. Da gibt es den Hauptmann und es ist interessant, ich überfliege das nur. Ich sehe, manche machen sich Notizen, also ihr könnt euch das vielleicht für euch selber noch dazu schreiben. Da gibt es den Hauptmann, der hat einen kranken Diener und schickt seine anderen gesunden Diener zu Jesus und sagt Jesus, es wäre nett, wenn er vorbeikommen würde, um meinen Diener gesund zu machen. Jesus macht sich auf dem Weg dorthin und dann schickt er wieder welche raus, der Hauptmann, so wird es im Lukas-Evangelium beschrieben, und lässt Jesus ausrichten, du brauchst überhaupt nicht zu mir reinkommen in mein Haus. Weil ich bin ein Mann mit Vollmacht und ich stehe auch unter Vollmacht. Und wenn mein General spricht oder mein Oberster, ich soll tun, dann mache ich. Und wenn ich zu meinen Leuten spreche, machen sie auch. Du brauchst nur ein Wort sprechen und mein Diener wird gesund. Das ist interessant, was Jesus dazu sagt in Lukas 7 als Reaktion. Vers 9. Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich sehr über den Hauptmann und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte und sprach, ich sage euch, selbst in Israel habe ich nicht so großen Glauben gefunden wie diesen. Also Jesus sagt, der größte Glaube ist wirklich zu glauben, dass die Vollmacht, die Jesus hat und die er an uns übertragen hat, dass sie gilt. Und genau das demonstriert er hier auch wieder in dieser Geschichte. Ein Wort der Vollmacht reicht aus. Jesus demonstriert ihnen, was Vollmacht ist. Und stellt euch Folgendes vor. Ihr betet, also erstmal vielleicht nochmal zurück zum Thema Vollmacht. Das ist ganz ungewohnt, merke ich immer wieder, obwohl ich schon so oft auch darüber gesprochen habe für uns. Es gibt Themen in der Bibel, da ist Bitten nicht angesagt. Dass du sagst, bitte, lieber Gott, mach was. Weil Gott uns die Vollmacht gegeben hat. Wir haben die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Wir haben die Vollmacht über alle unreinen Geister. Und wir haben auch die Vollmacht in diesem Thema bekommen. Und Jesus demonstriert seinen Jüngern genau dieses hier. Und er sagt, wenn es um Krankheit geht, dann bittest du nicht, sondern gebrauchst die Vollmacht, die ich bekommen habe. Und wenn du sowas erlebst, das ist total krass. Kannst du dir vorstellen, und manche haben das auch schon erlebt, du betest für jemanden, der wird gesund. Das macht doch was mit deinem Glauben. Das macht total was mit deinem Glauben, wenn du erlebst, dass du vollmächtig betest und das, wofür du gebetet hast, passiert. Ihr wisst, ich studiere, war jetzt gerade wieder in so einer Studienwoche unterwegs und ich werde genau zu dem Thema meine Masterarbeit schreiben. Also zu dem Thema, was ich bisher erlebt habe, wie Leute damit umgehen. Ich werde da eine Reihe von Leuten interviewen, die genau das erlebt haben, dass vollmächtiges Gebet dazu geführt hat, dass sie geheilt worden sind. Die krasseste Geschichte ist für mich immer noch eine Frau, die wirklich mit ihrem Leben ein Ende setzen machen wollte, weil es ihr körperlich und physisch so schlecht ging und die heute wirklich eine geistlich führende Person ist in einer Gemeindeneugründung. Ganz spannend. Lange Geschichte, aber nur ein kleiner Auszug daraus. Das macht was mit dir. Da wird dein Glaube vermehrt, wenn du die Vollmacht gebrauchst. Das ist die erste Antwort auf seine Lektion. Also sie fragen mehrere unseren Glauben oder sagen ihm das. Er sagt, ihr habt im Glauben Vollmacht und demonstriert ihnen hier, was passiert oder wie das funktioniert, mit dieser Vollmacht ausüben. Und eben nicht, dass er jemand berührt oder sonst irgendwas, sondern zeigt ihnen die größte Vollmacht, nämlich allein glauben, dass das Wort Gottes gilt und darauf Dinge geschehen. Dann kommt eine zweite wichtige Lektion, dieses hier. Er sagt was, der Diener, der soll seinen Dienst tun und keinen Dank dafür erwarten, dass er diesen Dienst tut. Jesus hat die 10 Aussätzigen nicht gefragt, seid ihr auch richtig im Glauben? Habt ihr auch alle 28 Glaubenspunkte verstanden und auswendig gelernt? Haltet ihr auch alle 10 Gebote? Nichts. Einfach auf ihren Wunsch hinher spricht er dieses Gebet. Und er fragt auch nicht, er erwartet nicht, dass sie kommen und sagen, Jesus, du bist der Große, dem wir danken. Das werden wir gleich noch sehen, darum geht es eigentlich gar nicht. Und da keiner, es steht nicht in der Geschichte, dass die 9 anderen plötzlich ihre Heilung wieder verloren haben, weil sie nicht zurückgekommen sind und sich bei Jesus bedankt haben. Jesus ist die Demonstration des selbstlosen Dieners, der keinen Dank erwartet, das so weit geht, dass er sogar bereit war, am Kreuz zu sterben, ohne Dank zu erwarten. Das heißt, als wir noch Feinde Gottes waren, ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Er demonstriert auch in dieser Geschichte, dass er einfach tut, was Gott ihn aufgetragen hat zu tun, ohne dafür etwas zu erwarten. Der bedankt sich zwar, aber wir sehen das gleich noch, dass das eine andere Bedeutung hat. Also, das passt schon mal sehr gut. Sie fragen mehrere unseren Glauben. Er sagt, wenn ihr vollmächtig betet, wird sich euer Glaube mehren. Er demonstriert ihnen in der Geschichte von den 10 Aussätzigen ein Beispiel, hat ihnen schon viele andere gezeigt, was es vollmächtig beten heißt. Und das macht ja was mit dir. Wenn du erlebst, wirklich solche krassen Erfahrungen machst mit Gott, wie dies hier oder was ich euch gerade erzählt habe und viele anderen, wenn du viele, egal welche Erfahrungen du machst, wenn du viele Erfahrungen mit Gott machst und du bist daran beteiligt, weil du vollmächtig gebetet hast, dann kann es plötzlich passieren, dass du denkst, das macht was mit mir, ich bin es ja toll mit Gott, das ist ja richtig, das begeistert mich und denkst vielleicht plötzlich, ja Gott, mit dir kann ich das. Und hast völlig vergessen, du kannst gar nichts. Du bist einfach nur ein Werkzeug Gottes. Komm mal wieder auf den Teppich zurück. Hey, du tust nur, was du schuldig bist zu tun. Und wenn ich nicht wäre, könntest du das sowieso gar nicht. Weil die große Gefahr bei uns Menschen ist, vielleicht bei euch nicht, aber das ist eine, in die ich immer wieder in der Vergangenheit getappt bin und vor der ich immer wieder bitte, mich Gott zu bewahren, dass die Nase immer höher kommt, weil ich so toll bin, weil ich so tolle Sachen mache. Und Jesus sagt, nein, ihr seid genauso wie ich, wenn ihr mir nachfolgt, einfach nur Diener. Das mehrt zwar euren Glauben, aber ihr seid nicht die, die es macht. Ich binjenige, mein Vater, der Geist ist es, der es macht. Habt das immer im Blick, diese Anweisung hier, wir wünschen uns, dass der Glaube sich mehrt, aber die hält uns am Boden, also die gibt uns die Bodenhaftung. Dann kommen die Pharisäer und sagen, wie ist denn das eigentlich mit dem Reich der Himmel? Wann kommt denn das? Und Jesus sagt, ist schon da. Da gibt es auch einen Text zu. Und zwar im Kapitel 11 im Lukas-Evangelium hat Jesus das schon mal deutlich gemacht. Da wird Jesus vorgeworfen, dass er die Dämonen mit dem Obersten, der mit Dämonen mit Beelzebul austreibt. Und er erklärt ihnen etwas, ich will nur diesen Vers vorlesen. Vers 20, in Kapitel 11, Vers 20, wenn aber ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Indem Jesus diese 10 Aussätzigen heilt, sagt Jesus auch, ist das Reich Gottes schon da, es ist schon sichtbar. Das heißt, dieses hier ist auch eine Erklärung dafür, oder das hier ist eine Erklärung dafür, so rum. Also die Heilung der 10 Aussätzigen erklärt nochmal im Nachgang, das Reich der Himmel ist schon da. Das andere stimmt auch. Jetzt sehen wir das Reich der Himmel und die Auswirkung des Reichs der Himmel nur ansatzweise. Wenn Jesus wiederkommt, dann sind wir richtig in der Fülle, haben wir Anteil am Reich des Himmels. Aber dort, wo das Wirken des Reiches Gottes, das vollmächtige Wirken des Reiches Gottes sichtbar ist oder erfahrbar ist, da ist das Reich Gottes schon da. Das hat mir schon erstmal geholfen, um so ein bisschen mehr diese Geschichte zu verstehen, den unmittelbaren Kontext. Eins hat mich aber so ein bisschen noch, und das ist die zweite Ebene dieser Geschichte, da habe ich Jesus gefragt, was ist denn das mit diesen 10? Warum sind es denn ausgerechnet 10? Es könnten doch auch 7 oder 8 oder 9 sein. Oder bleiben wir bei biblischen Zahlen? Biblische Zahlen ist eben 3, 7, 12. Aber 10, warum denn ausgerechnet? Gut, 10 Gebote. Habt ihr eine Idee, warum es ausgerechnet 10 Aussätzige? Und ich frage mal umgekehrt, also nicht, warum sind es ausgerechnet 10 Aussätzige, sondern ich habe Jesus gefragt, sag mir was zu den 10. Und er hat einfach nur gesagt, schau doch mal nach. Wo kommt im Lukas-Evangelium kommt die Zahl 10 noch vor? Nur im Lukas-Evangelium. Habt ihr, wem fällt was ein? Was? Die 10 Silbertaler, richtig. Die 10 Jungfrauen kommen nicht im Lukas-Evangelium, die sind bei Matthäus. Also, vor dieser, 2 Kapitel vor hier, haben wir die Geschichte von einer Frau. Diese Frau heißt, das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Diese Frau hat, in Kapitel 15 ist das, hat 10 Münzen. Eine davon verliert sie und sie sucht so lange, bis sie diese eine wiederfindet. Und dann heißt es als Erklärung, und so wird mehr Freude im Reich der Himmel sein über einen Sünder, der umgekehrt ist, als für 9 Gerechte, die es nicht notwendig haben. Okay, es gibt noch eine Geschichte mit 10 im Lukas-Evangelium. Fällt sie jemand ein? Da ist ein Reicher, der außer Landes reist, und so wird es in Lukas beschrieben, der holt 10 seiner Diener zu sich und verteilt 10 Talente, also 10 Geldeinheiten. Und jeder Diener kriegt 1 Talent. Hier taucht die Zahl quasi zweimal 10 so auf. Es gibt 10 Diener, 10 Talente. Ein Herr, der sie an die verteilt. Dann treten die, als er wiederkommt, alle vor, geben Rechenschaft ab. Und der erste hat es verzehnfacht, der zweite hat es verfünffacht und der dritte hat es vergraben. Über die anderen 7 erfahren wir in diesem Gleichnis dann nichts mehr. Die Verbindung zwischen den ersten beiden, die ist noch deutlicher als zum dritten. Das ist ein bisschen anders. Einer ist verloren und wird gefunden. Das ist das Erste. Ein Gefundener wird geheilt hier in dieser Geschichte. Einer von 10 eben hier. Einer von 10, einer von 10. Und hier ist der Aspekt des Gefundenwerdens. Ich bin von Jesus gefunden. Und hier geht es um die ganz entscheidende Frage, und damit kommt die Brücke auch zu dem Unteren, was mache ich denn, wenn ich gefunden bin und was erlebt habe? Hier sind 10, haben erlebt, dass sie Jesus, mit Jesus etwas erlebt haben, aber nur einer hat begriffen, dass das Reich Gottes in Jesus schon da ist. Es geht Jesus hier, wenn er sagt, warum ist denn nur einer zurückgekommen? Es geht Jesus nicht darum, dass sie sich bei ihm bedanken. Es geht Jesus darum, dass er sich gewünscht hätte, dass allen 10 die Augen aufgehen, dass das Reich Gottes schon da ist. Aber nur einer von 10 hat es erkannt, dass wenn er gefunden ist, und die waren ja Juden, eigentlich wussten sie alles, die anderen 9, aber sie haben nicht erkannt, dass in Jesus das Reich Gottes da ist und dass sie dem Vater damit Dank bringen dafür. Die Erkenntnis hat ihnen gefehlt. Einer von 10 gefunden, einer von 10 hat es erkannt. Und das Tragische ist hier an der Geschichte, dass die es besser hätten wissen müssen, es nicht begriffen haben. Also wichtig, ist nicht nur sich von Gott finden zu lassen, sondern sich von Gott auch die Augen öffnen zu lassen, dass das Reich Gottes da ist und dass alles, was ich habe und erlebe, dass das ein Geschenk Gottes ist und dass ich dem den Dank bringe, der mich gefunden hat. Finden lassen, Dank bringen. Und dann kommt diese Geschichte hier. Da gibt es einen von 10, der negativ erstmal ist. Das ist der eine von 10, da ist nichts Positives, sondern Negatives. Jesus sagt hier an dieser Stelle, ich formuliere es erstmal positiv, du bist gefunden. Du hast erkannt und dankst und lebst in einer engen Verbindung mit Gott. Was jetzt wichtig ist, das Samenkorn, was ich in dich hineingepflanzt habe, lass wachsen und vermehren. Wenn du das nicht tust, kannst du wieder rausfallen aus der Nummer. Das sagt mir zumindest diese Geschichte. Der eine, der es vergraben hat, der nichts daraus gemacht hat, der hat die beiden Erkenntnisse schon gehabt, aber die dritte hat er fallen lassen und ist wieder rausgefallen aus der Nummer. Das Positive an dieser Geschichte ist, jeder hat das Geschenk bekommen, alle haben nämlich in diesem Gleichnis das Gleiche gekriegt. Und dieser Same, wenn du damit was machst, wird immer Frucht bringen, immer. Jesus sagt, du hättest doch wenigstens den Samen zur Bank bringen können, mein Talent, was ich dir gegeben habe, damit es Zinsen bringt. Das war auch so ein bisschen das Gespräch, was wir eben hatten. Einer bei uns in einer Runde hat die Frage gestellt, na, ich habe noch keinen zu Jesus geführt, der sich entschieden und hat taufen lassen. Jesus sagt, darum geht's nicht. Auch, aber nicht. Mach was mit dem, was ich in dich hineingepflanzt habe. Vergrab das nicht. Geh nicht in dein Kämmerlein und mach's nur für dich. Ich fand das ganz interessant, was ich diese Woche erlebt habe. Wir sind zu Hause. Nehmen wir nur mal den Sabbat. Und wir sind zu Hause in unserem Raum, wo wir Gott kennen. Wer ist nur Auto hier? Die meisten, denke ich. Ne? Dann haben wir uns in unsere christliche Kapsel gesetzt. Und sind an diesen Ort gekommen, um wen zu treffen? Uns. Auch wieder, wir nur unter uns. Und Jesus sagt, mach was daraus. Wenn du nur bei dir bist und nur in deinem Kämmerlein und immer nur mit dir und mit deinesgleichen, das ist nicht, wozu ich dir diese Schätze hier anvertraut habe. Vermehr sie. Mach was daraus. Und das kann alles Mögliche sein. Ich will 3 Beispiele euch kurz nennen in diesem Zusammenhang. Eins, Kirsten und ich waren selber jetzt auf einem Ehewochenende, die im Ehekurs sind, die haben da schon ein bisschen was von gehört. Es war sehr schön, wir haben ein romantisches Wochenende gemacht, was uns sehr gut getan hat. Wir haben dadurch auch andere Paare kennengelernt und es waren 2 Ehepaare, die das geleitet haben. Das gibt von Team F, ich habe das schon öfter mal erzählt, kann ich nur empfehlen. Es ist eine interkonfessionelle christliche Organisation, die sich aufs Ziel gesetzt hat, Ehen und Familien zu stärken und bieten eine Reihe von Material und Seminaren an zu allen möglichen Themen, frisch verliebt, passen wir zusammen oder nicht, wir sind verheiratet, wir haben gerade junge Kinder, wir haben Kinder im Teenageralter, die Kinder sind aus dem Haus, wir wollen unserer Ehe was Gutes tun, alles Mögliche. Wie gehe ich als Familie mit Teenagern um oder mit kleinen Kindern? Es gibt so viele schöne Seminare und wir haben uns schon lange vorgehabt, wir machen mal so eins, haben das gemacht, waren dort. Es waren 2 super nette Ehepaare, schon ein bisschen reiferen Alter, die das geleitet haben. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, einer dieser Teamer geht's nicht so gut. Ich hatte mich mit Kirsten schon unterhalten, bin dann in meine Gebetszeit gegangen und hatte einige Eindrücke von Gott. Die habe ich aufgeschrieben. Es waren sehr ermutigende Eindrücke und die habe ich der Person gegeben am Frühstückstisch am nächsten Morgen und habe gesagt, wenn du damit was anfangen kannst, also schau mal, ich habe es so formuliert, schau mal, ob du damit was anfangen kannst. Auch mit so Eindrücken von Gott muss man immer aufpassen, wir sind alle nur unvollkommen, deswegen sage ich immer, guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Sie kam, bevor es die nächste Einheit wieder losging, kam sie zu uns und sagte, ich kann damit sehr viel anfangen. Und ich hatte mich dadurch ermutigt gefühlt und ihr gesagt, wenn du möchtest, beten wir für dich. Ich wusste noch nicht, was Sache ist. Außer, dass ich den Eindruck hatte, es hat was mit Krankheit zu tun. Und wir haben am Ende dieses Tages, das war der letzte Tag, uns einfach hingesetzt, mit ihr gebetet. Und es war eine Zeit auf jeden Fall, in der wir die Gegenwart Gottes sehr stark erfahren haben, gemeinsam. Was im Endeffekt auf Dauer daraus geworden ist, weiß ich nicht, weil wir haben jetzt einfach keinen Kontakt mehr. Aber wir haben uns einfach, und das finde ich ganz wichtig, das ist hier das Talent nicht vergraben, sondern einfach das Machen. Jesus hat gesagt, wir sollen das tun, ich mach's. Das ist seine Verantwortung, was daraus wird, nicht meine. Ich mach das einfach. Eine andere Geschichte, die ist ganz frisch, auch eine Kleinigkeit, das passt gut zu dem, was du eben erzählt hast. Ich bin gestern, komme hier mit dem Zug zurück und vielleicht auch ist das ganz wichtig. Ich bin manchmal so ein bisschen hin und her gerissen. Was mache ich, wenn ich im Zug bin? Unterhalte ich mich mit Leuten oder nicht? Weil durch das Studium habe ich jetzt viel zu tun. Ich finde Zugfahrten sehr gut, dass ich kann nicht lesen in der Zugfahrt und ich hatte mich entschieden zu lesen. Als ich hier kurz vor Hamm ankam, fiel mir eine Frau auf, die nicht weit von mir weg saß, die strickte mit einer hellgrünen Wolle irgend so ein, wie ich dann erfahren habe, Strickjacke. Und ich habe mich einfach nur gedacht, ach, weißt du was, ich mache das einfach und habe der Frau gesagt, ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Und das war auch so, die hat mir gut gefallen von dieser Wolle. Und innerhalb weniger Minuten, das ging ruckzuck, waren wir in ein Gespräch verwickelt, obwohl jetzt der Zug schon einlief und wir dann zusammen auch runtergegangen sind. Und ich habe sie gefragt, wie es denn so ist, da das von der Uhrzeit her so war, dass ich davon ausging, dass sie dass Hamm ihr letzter Bahnhof ist. Und sie sagte, ja, Hamm ist mein letzter Bahnhof, ich wohne seit einem halben Jahr hier. Und dann gibt es so eins das andere. Ich habe sie gefragt, wie kommt es, dass sie ein halbes Jahr hier sind? Und sie hat mir einen Teil einer leidvollen Geschichte erzählt. Das alles ganz kurz war das nur. Und sie fragte mich dann, was ich gemacht habe, und das wäre etwas kompliziert gewesen, aber ich habe ihr so ansatzweise ein bisschen erzählt. Und als wir draußen standen, sie musste in eine andere Richtung, habe ich sie gefragt, wissen Sie was, wie heißen Sie? Und sie hat mir ihren Namen genannt. Und ich habe ihr meinen Namen genannt, habe ihr die Hand gegeben und habe gesagt, wissen Sie was, ich habe es dann in diesem Fall so gesagt, ich bin Pastor, ich werde für Sie beten. Mehr war es schon gar nicht. Aber ich habe das Leuchten in den Augen dieser Frau gesehen, weil es ihr nicht gut ging. Und ich merkte, Gott hat das benutzt, um einfach hier quasi Zinsen wachsen zu lassen. Das muss gar nicht immer viel sein. Lass dich einfach gebrauchen. Gott hat gesagt, sag zu Feigenbäumen, die sollen sich ins Meer heben. Mach das einfach, der Rest ist meine Sache. Das Reich Himmel ist, der Himmel ist da, wenn du dem einfach folgst und das tust und nicht nur in deiner christlichen Kapsel unterwegs bist. Und das Dritte, ich finde cool, Leute, was hier dienstags abläuft im Café. Kommt einfach mal ins Café. Es sind Leute, die kommen. Wir haben zu einer Nachbarin, die jetzt schon ziemlich regelmäßig kommt, ist dieser Strickkreis, die ist auch dabei, auch neue Leute einzuladen. Es gibt Flüchtlinge, die Deutschunterricht kriegen und dadurch, dass wir jetzt das so geregelt haben mit dem Kinderraum nebenan, das hat wunderbar funktioniert ein paar Mal. Die Mutter kriegt hier durch euch, kriegt sie Deutsch und die Kinder spielen nebenan und wir haben die letzten Male doch immer Leute da gehabt. Das ist toll, was die Gemeinde Hamm hier macht. Das ist nicht viel. Das sind 2 Stunden die Woche. Es ist noch nicht viel, aber es ist was, das hier wachsen kann. Und das macht was mit unserem Glauben. Und das Reich Gottes ist auch darin, da, sichtbar für die Menschen. Wir haben für Leute auch dort schon gebetet. Ich kann da nicht ins Detail gehen, weil es sehr seelsorgerlich war. Aber da ist was passiert und die Leute haben allein in diesem Gebet, das ist auch nicht groß um physische Heilung gegangen, aber durch dieses Gebet die Gegenwart Gottes erfahren. Dadurch, dass wir ihnen zuhören und mitreden, es muss einfach für sie da sein, es muss nicht viel sein. Das Ganze hat mit 10 Aussätzigen angefangen, wo ich nicht wusste, wie geht's hier lang. Und zu sehen, also mich hat das begeistert, was ich gesehen habe, was am Ende für eine Geschichte aus diesem Ganzen rausgekommen ist, dass da nur 10 Aussätzige waren, von denen nur einer zurückgekommen ist. Dass Jesus hier uns eine Demonstration gegeben hat, zu sagen, das Reich der Himmel ist da. Ich will auch, dass euer Glaube sich mehrt. Setzt es ein, was ich euch schon geschenkt habe. Und ihr braucht euch keine Sorgen machen, solange ihr im Blick behaltet, dass ich das alles bin, der das in und durch euch bewirkt. Aber unsere Beziehung insgesamt wird dadurch wachsen und mein Reich wird dadurch größer werden. Lass uns rauskommen aus unseren Kapseln und Anteil haben an dem, was Jesus uns hier schenkt. Amen.